Also ich begrüße alle auch neu zugekommenen, ich begrüße auch alle möglichen Antisemiten unter uns. Und hier steht ein ehemaliger Antisemit. Ich habe als Student Witze gemacht über die Juden. Das war wirklich nur am Rande. Das Studium hat mich ja, ich habe da Lebensmitteltechnologie studiert. Das hatte so die Grundsäulen Technologie, Mikrobiologie und mich am meisten fasziniert die Biochemie. Und, aber das Österreich war bis zu dieser Wende, die mit Kreisky begann, 69, sehr konservativ. Und da gehört es fast zum guten Ton, zu spotten über die Juden. Und da hatten wir so Witze gemacht, der Grün und der Blau, oder wählt jedermann den Bittermann, wird's bitter dann für jedermann und so weiter. Und dann las ich 1967 diesen Bestseller, die Bibel hat doch recht. Und ich war vorher Atheist, das hängt damit zusammen, die Zoologie war mein Hobby. Und habe als Teenager fast nur zoologische Werke gelesen. Ich war Dinosaurier-Fan, lange bevor es die Dinosaurier-Welle gab. Und sehr bedauert, dass da eben kein Allosaurus oder Apatosaurus oder T-Rex herumlief, Anführungszeichen. Und das war alles Evolution und das hat man dann geglaubt, besonders als prägsamer junger Mensch und das war ja wissenschaftlich und so weiter. Und ich hatte als Student meistens die besten Noten, weil ich wollte wissen, warum ist das so? Was sind die Zusammenhänge? Warum ist der Himmel blau? Warum hat Wasser bei 4 Grad die größte Dichte? Und so weiter. Und wenn man so denkt, und dann kommen Leute und sagen, du musst einfach glauben, ihr könnt vorstellen, ja, wo sind Fakten? Und das hat mich einigermaßen doch angesprochen, die Bibel hat doch recht, weil ich merkte, da gibt es aus der Archäologie, aus der Geschichte Anhaltspunkte, die Bibel steht nicht im leeren Raum. Und ich lernte die Leute von Operation Mobilisation kennen und als sie mich fragten, ob ich an Gott glaube, habe ich deswegen auch gesagt ja. Und dann kam die Frage, ob ich der Bibel glaube und wegen dieses Bestsellers im Hinterkopf ja. Und dann kam die allerunangenehmste Frage, ob ich denn auch in der Bibel lese. Kennt ihr den Ausdruck Schlawiner? Also schon, ja, nein, doch und so weiter. Und wegen dieser bohrenden Fragen habe ich ab und zu die Bibel aufgeschlagen und reingeschaut. So, hoffentlich verliere ich da diese Merkzettel, Schmierzettel nicht. So wie Schiller sagt, der Not gehorchend, nicht im eigenen Triebe. Naja, und ich werde das nicht vergessen. Ich schlug die Bibel auf, ahnungslos wieder mal, und dann fiel mein Auge auf Jeremia, Kapitel 24, Vers 9. Und da sagt Gottes Wort von den Juden, und ihr wisst, der Prophet lebte zur Zeit der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier, also 586 genau vor Christus ging dann der Tempel Salomos in Flammen auf. Und da sagt Gottes Wort von den Juden, ich mache euch zum Wunder, zum Spott und zum Hohn, zum Sprichwort und zur Fabel für alle Völker, unter die ich euch zerstreuen werde. Und als ich das Wort Sprichwort las, wurde ich stille. Das hatte mich voll getroffen. Es war wirklich, was ich tat. Und jetzt las ich das und ich kann mich erinnern, als wäre es gestern gewesen. In mir kam es auch, also stimmt doch. Kann das Zufall sein? Und mir war klar, wenn es Prophetie gibt, dann musste mir kein Mensch mehr noch nachweisen, dass es eine höhere Intelligenz spricht, dass es Gott gibt. Weil der ganze Atheismus beruht ja auf Ursache und Wirkung und Korrelation. Und es gibt schlicht und einfach keine Möglichkeit, eine Beziehung, eine Ursache und Wirkung, Korrelation herzustellen zwischen einem existierenden Modell und einem noch nicht existierenden zukünftigen. Und deswegen sagt Gott in Jesaja 41, daran erkennt man, dass er der wahre Gott ist, dass er das Zukünftige offenbart. Und liebe Freunde, das erste Jahr nach meiner Bekehrung war nicht schön. Viele sagen, haben mich bekehrt und wunderbar und. Mir ging es nachher dreckiger als vorher. Es war so eine Art Hochschabahn, ich bin so ein Abendmensch, am Abend blühte ich auf, am Morgen hing ich durch und immer wieder Pfeile, das ist Einbildung und Alexander, das ist Spinst und so weiter. Also da lief einiges, Es hing auch damit zusammen, dass etwas in meinem Leben tatsächlich noch nicht bereinigt war. Ich habe vor meiner Bekehrung Horoskope gezeichnet. Mir hat das der Teufel sehr wissenschaftlich erklärt. Und ich hatte schon eine deutliche Sündenerkenntnis, aber das kam nicht ans Licht. Und erst nach so ungefähr einem Jahr habe ich das erste Mal öffentlich im Beisein eines älteren Bruders gesagt, Herr Jesus, vergib mir die Astrologie. Ich habe mich vorher innerlich getrennt. Und da merkte ich, da habe ich was. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber jetzt mit einem Grund, warum ich mich dann so in die biblische Prophetie hineingelesen hatte, war diese Anfechtungen. Man kann sich ja vieles einbilden. Und unser Bruder Martin Seiler wird aus seinem charismatischen Hintergrund uns manches berichten können. Aber was da geschehen ist in der Geschichte, gerade auch mit den Juden, das ist Fakt. Und wenn jemand meint, dass da übertrieben wird, dann lest diesen Klassiker von Flavius Josephus, De Bello Judaico, der jüdische Krieg. Und als ich das als Jungbekehrter las, da merkte ich, was Mose, was Jesaja, Jeremia vorausgesagt hatten, war nicht nur in etwas, sondern in unglaublichen Details. Unglaublichen Details. Und das hat mich in meinem Glauben wirklich stabilisiert, diese Fakten da. Mich hatte alles Mögliche interessiert. Geschichte war für mich total langweilig. Kaum war ich gläubig, war die Geschichte lebendig. Weil ich merkte, die Geschichte ist nicht ein Monolog, sondern ein Dialog. Und wenn jeder wirklich echt die Bibel liest, der liest Lukas 3, Vers 1, im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, der Pontius Pilatus Landpfleger war, da Philippus Vierfürst in Iturea und so weiter, Hannes und Kaiphas Urpriester, geschah der Befehl Gottes zu Johannes. Ja, da bist du in die Geschichte reingeschmissen. Heute wissen die Leute überhaupt nicht mehr, was in Hasmonea, was in Babylonia, Caesar ist 700 nach Christus ermordet worden oder irgendwas, kann nichts mehr voraussetzen. Und dann ziehst du auch nicht den Reichtum der biblischen Prophetie, das Faszinum, das literarische Wunder, die messianischen Prophezeiungen und eben mich selber am meisten fasziniert, die Prophezeiungen in Zusammenhang mit dem Volk Israel. Jetzt haben wir ja diesen 7. Oktober gehabt, 2023, und ein Zitat aus Reader's Digest, damals noch der Präsident vom Iran, Ahmadinejad: Israel muss von der Landkarte gelöscht werden. Holocaust ist ein Märchen, eine Welt ohne Zionismus erstrebenswert, wird eines Tages Wirklichkeit werden. Die haben ja in Teheran eine Verfallsuhr aufgestellt. Ab wann Israel, sie sozusagen wie eine Sanduhr abläuft, wann Israel nicht mehr existieren wird. Eine Zusammenfassung, schon die Anerkennung Israels bedeutet die Niederlage für den Islam, und dann mit aller Segen läuft der Countdown für den Zerfall Israels, und das ist der Wunsch aller Nationen. Man will nicht wahrhaben, dass das kein geografischer, sondern ein religiöser Konflikt ist. Und hier habe ich Frage. Zu meiner Überraschung, ich habe schon gedacht, das ist untergegangen, hat Idea da meinen Leserbrief abgedruckt in der letzten Nummer zum Thema eben Gaza-Krieg. Das ist ein Probeexemplar, das kann ich weitergeben. Wer es unbedingt haben möchte, kommt auf mich zu, es kostet nur einen Griff. Und da habe ich unter anderem ein Zitat von Bill Clinton gebracht, weil der Mann war ein Freund und ist ein Freund der Palästinenser. Der ist sozusagen eine unverdächtige Quelle. Jetzt habe ich noch eine Bitte. Ich bin Charismatiker. Ich habe die Gabe des Schnellredens, die Tachylalie und der Länge. Wenn ich zu schnell werde, wir sagen dann Leute, ja, Bruder Seibel, das war ja wirklich gut, wunderbar, und, aber sie waren zu schnell, wir haben nichts verstanden. Und da ist es zu spät nachher, und Christen sind meistens höflich und wollen nicht unterbrechen. Wenn ich also da in Fahrt komme, bitte Hände hoch, also nicht Überfall, sondern gebt mir, weil dann bin ich wirklich dankbar, jetzt kann ich ja noch zurückschalten. Und ich merke, ich wäre ziemlich schnell, ich komme jetzt in Schwung und wachsende Begeisterung und so weiter. Also Stopptafel auffahren, wenn ich zu schnell werde. Es ist Folgendes, bei einer Wahlveranstaltung mit Hillary Clinton, also der Frau von Bill, der sich übrigens rühmte, 2000 Frauen gehabt zu haben, sie hatten da mit den Jeffrey Epstein die Lolita-Inseln und so weiter, Und da hat einer dazwischen gerufen, was ist mit Gaza? Und die Antwort von Bill Clinton, ich gab mein Leben, um den Palästinensern einen eigenen Staat zu geben. Ich hatte einen Vorschlag, der ihnen den ganzen Gazastreifen gegeben hätte, aber sie lehnten ab. Hamas ist wirklich schlau. Wenn sie beschließen, Israel mit Raketen zu beschießen, verstecken sie sich in Krankenhäusern, in Schulen, in dicht besiedelten Gebieten. Sie, also Hamas, sagen, sie bringen Israel in eine Position, in der sie sich nicht verteidigen kann oder unschuldige Toten töten muss. Darin sind sie wirklich gut. Und ich habe ja jetzt da mein apologetisches Material begonnen einzuscannen, ein paar tausend Unterlagen schon. Und da habe ich gefunden, ein Zitat aus der Welt aus dem Jahre 1980, erklärte Arafat, Zitat, Frieden bedeutet für uns die Zerstörung Israels. Und in dem Grundsatzpapier der PLO, das sie nie abgeändert hat, trotz dieses Friedensschlusses damals mit Rabin, die Juden sind kein Volk und haben kein Anrecht auf Selbstbestimmung und einen Staat, Artikel 20. Nur die Palästinenser haben Recht auf Selbstbestimmung und sind die Herren des ganzen Landes, Artikel 5 und 21. Jegliche Lösung, die nicht die völlige Befreiung des Landes bedeutet, wird abgelehnt. Dieses Ziel kann nicht auf politischen, sondern nur auf militärischen Weg erreicht werden, Artikel 9 und 51. Das sagt eigentlich alles, wird aber konstant ausgeblendet. Und ich sage den Leuten, ihr habt recht, Gaza shall be free. Wir müssen Gaza befreien. Und zwar von wem? Zunächst einmal wurde ja der Gazastreifen durch den Superhawk, Superfalken Ariel Sharon freiwillig freisgegeben. Haben sich zurückgezogen. Man dachte irgendwie an friedliches Zusammenleben. Sie haben dann alle Bauten der und Gewächshäuser und Gärten der Juden zerstört und haben dafür 8000 Raketen bekommen und so weiter. Und als im Jahre 2007 die Wahl war, die einzige freie Wahl, Moment, 2005 war die Abstimmung und dann hatte eben die PLO die Mehrheit in der Westbank, aber nicht im Gazastreifen. Und dann hat im Jahre 2007 die Hamas mit Gewalt die PLO hinausgeschmissen. Sie haben die PLO-Kämpfer reihenweise von den Hochhäusern gestürzt. Sie haben verwundete PLO-Kämpfer in den Krankenhausbetten erschossen, sodass dann die PLO-Kämpfer, wenn sie verwundet waren, zu den Israelis übergelaufen sind, weil die wussten, die gehen mit ihren Feinden anders um als die sich heißliebenden Araber untereinander. Im Jahre 1982, als da der Libanon Einmarsch war, hat ja im März in Hama, in dieser syrischen Stadt, der Assad von Syrien ja ein Gemetzel angerichtet gegen die Moslembruderschaft. Da lagen dann 12.000 Leichen herum und da gab es keinen Aufschrei in der UNO. Der UN-Sicherheitsrat ist für mich nur der Unsicherheitsrat. Randbemerkung, und da sage ich den Leuten, um Gaza zu befreien, muss man die Hamas austilgen. Die haben keine Chance sonst. Und es ist ähnlich, als hätten die Alliierten im März 45 oder wann die Truppen angehalten wegen zu vieler Opfer oder Kollateralschäden. Wir müssen mit den Nazis irgendwie Frieden aushandeln. Nein, die wussten, die Nazis müssen weg. Nur dann kann Deutschland wieder neu aufblühen. Und die Hamas ist die diabolischste Terrortruppe auf diesem Planeten. Also ich komme da jetzt fast in Schwung. Und jetzt schaut. Und ich denke, das kennen die meisten, Psalm 83. Also ich bringe einiges, aber ein paar Dinge müsst ihr euch merken. Ihr müsst euch diesen Psalm merken. Der ist drei Jahrtausende alt, ein Psalm Asaphs. Herr, schweige doch nicht, sei doch nicht so stille, denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben ihr Haupt. Sie machen listige Anschläge gegen dein Volk, sie halten Rat wider die bei dir sich bergen. Wohl ansprechen sie, lasst uns sie austilgen, dass sie kein Volk mehr sein, dass des Namens Israels nicht mehr gedacht werde. Das ist nicht eine Meldung der Hamas und aus dem Grundgesetz, sondern Asaph 3000 Jahre alt. Und da gibt es Leute, die sagen, die Bibel ist veraltet. Oder staubiges Buch. Versteht ihr? Da hat jemand geschrieben, der kennt die Geschichte. Und es ist interessant, wir waren ja jetzt mit Alexander Schick im November in Ägypten und da auch im Ägyptischen Museum, und da ist eigens ausgestellt das älteste Zeugnis, außerbiblische, das man hat von der Erwähnung Israels, die sogenannte Meraneptes-Stele, das war ein Sohn von Ramses dem Großen, aus dem Jahre 1204, oder Meraneptes-Stele, und da steht: Israel ist verflucht, es hat keine Nachkommen mehr. Also das Älteste, was man weiß von Israel außerhalb der Bibel, ist eine Verwünschung. Und da irgendwie, versteht ihr, worauf ich hinaus will, da zieht sich so ein Wunsch durch die Jahrtausende, dieses Volk soll ausgetilgt werden. Also wenn wir uns das merken können, Psalm 83, das liest sich ja fast so, als hätte da der Mahmoud Abbas oder die Hisbollah stille Zeit mit Psalm 83 gemacht. Und jetzt das gewaltigste prophetische Kapitel der Bibel ist 5. Mose 28. Also ich sage manchmal, lest euch das durch. Und der Jesus sagt, wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Wenn einer ehrlich ist und die Geschichte der Juden etwas kennt, auf die eine Seite legt und dann 5. Mose 28 liest, der muss erkennen, der das geschrieben hat, kennt die Zukunft. Und die Bibel hat als einziges Buch in der Geschichte der Menschheit die Geschichte nicht zurückblickend geschrieben, sondern vorausblickend. Ich habe einen Artikel geschrieben über den Sechstagekrieg, das hat mich ja so fasziniert. Das war ja eine Atmosphäre damals im Jahre 67, wo der totalste militärische Sieg im 20. Jahrhundert geschafft wurde. In 6 Tagen war der Krieg vorbei, die Leute sind sich in den Straßen um den Hals gefallen. Das kann man sich nicht mehr vorstellen. Da haben Weltmenschen erkannt, hier zieht jemand anderer irgendwie die Strippen. Als Yitzhak Rabin gemeinsam mit Moshe Dayan am Mittwoch, den 7. Juni 67 um halb elf Uhr vormittags zur Klagemauer kam, sagt, es war der Höhepunkt seines Lebens. Beinharte Soldaten haben geweint wie Schlosshunde und so weiter. Es war eine Atmosphäre, da kam die Furcht über die Leute. Sie merkten, hier zieht ihn ein anderer, tritt hier praktisch auf die Bühne, der offensichtlich über Jahrtausende verschwunden war, nicht vorhanden und auf einmal wieder auftaucht. Wie es in den Psalmen heißt, und der Herr wird aufstehen wie ein Schlafender, ja, und sich für sein Volk einsetzen. Also ihr merkt, da ist so viel. Und wenn man dann bereit ist, doch mehr Zeit mit dem Wort Gottes zu verbringen, kann man manches ganz neu entdecken. Den Juden wurde immer Segen und Fluch vorgelegt. Gott nimmt die Juden als Anschauungsbeispiel, als Demonstrationsobjekt. Du, Israel, ihr Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs, ich mache euch hier zum Vorzeigemodell. Was geschieht, wenn man mir gehorcht, und was geschieht, wenn man mir nicht gehorcht? Und diese Verse in 5. Mose 28, die stehen zunächst einmal 1:1 gegenüber. Da heißt es, du wirst gesegnet sein in den Städten, du wirst gesegnet sein beim Eingang, du wirst gesegnet sein beim Ausgang, und bis Vers 14 gehen die Segnungen, und dann ab Vers 16, du wirst verflucht sein in den Städten, verflucht wird sein dein Eingang, verflucht wird sein dein Ausgang und so weiter. Immer 1:1. Und wir haben so eine Gegenüberstellung im Matthäus-Evangelium. Das ist ja das Evangelium der Juden, der König. Der Messias war der König. Und jetzt schaue ich hier. Und Matthäus 5 haben wir 8-mal selig sind. Und dann bei der Tempelbergrede Matthäus 23, 8-mal wehe euch. Nur bei Matthäus steht, ich bin nur gekommen für die verlorenen Schafe des Hauses Israels. Und jeder König hat ja einen Stammbaum, und er beginnt deswegen gleich mit dem Geschlechtsregister, und wir kriegen diesen Blickwinkel, wo ist der neugeborene König der Juden? Und nur beim Matthäus steht, mir ist gegeben alle Gewalt in Himmel und auf Erden, der König. Kein von seiner Himmelfahrt, warum er wird hier auf Erden von Jerusalem aus im tausendjährigen Reich herrschen. Aber da könnte man noch so viel mehr sagen, aber ich wollte ja vor Mitternacht fertig werden. Und das kennen ja einige aus meinem Munde. Mein Lieblingsvers ist Apostelgeschichte, jetzt muss ich nachdenken, 20 Vers 7, da Paulus lange redete und die Rede bis Mitternacht hinzog. Also wenn ich hier bis Mitternacht mache, ist es auf jeden Fall apostolisch. Ja, ob's barmherzig ist, ist eine andere Frage. Also das jetzt hier, vielleicht kann man sich das merken, wie dies auch eine Entsprechung ist, aber es wird zu viel Zeit einnehmen. Und in 5. Mose 28 sind die zwei großen Katastrophen des jüdischen Volkes vorausgesagt. Erste und zweite Wegführung. Und zwar Vers 36, erste Wegführung. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich gesetzt hast, unter ein Volk treiben, das du nicht kennst, noch deine Väter. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und Steinen. Und als Israel ins babylonische Exil unter ein Volk geführt wurde, hat es noch einen, also Jerusalem, einen König, Zedekia, der letzte König Jerusalems. Und dann steigern sich diese Gerichte. Da stehen ja Dinge, mit einem Mädchen wirst du dich verloben, ein anderer wird es sich nehmen. Du wirst wahnsinnig werden bei dem, was deine Augen sehen müssen. Vers 43, das werde ich hier noch einblenden. Der Fremdling wird immer höher steigen, du wirst immer tiefer sinken. 5. Mose 28, Vers 43. Alles für Ausländer, kaum noch was für Inländer, ist heute die deutsche Devise. Und Gott gibt es als Anschauungsunterricht, dann auch für uns. Und jetzt die weltweite Zerstreuung, Vers 64. Der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker, von einem Ende der Erde bis ans andere. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht kennst, noch deine Väter Holz und Steinen. Der wahre König der Juden war ja Jesus von Nazareth, eine Generation vorher in den Straßen der Stadt. Und er wurde verworfen. Und dann muss der Augenzeuge der Zerstörung Jerusalems, Flavius Josephus, schreiben: Mir scheint, es habe sich nie ein schlimmeres Unheil ereignet als das, welches über die Juden hereinbrach. Und dann bei einer anderen Stelle: Eine tiefe Stille legte sich um die Stadt und die Nacht des Todes verhüllte alles. Und der Jesus sagt: Ihr Töchter von Jerusalem, weinet nicht über mich, sondern über euch selbst und eure Kinder. Denn wenn man das am grünen Holze tut, was wird am dürren werden? Und liebe Freunde, es wird so aktuell, es wird finster in Deutschland. Das war mal ein sicheres Land. Jetzt wird ganz offiziell zugegeben von den Ostermann, den Vizepräsidenten des Polizeigewerkschaftsbundes, Deutschland ist kein sicheres Land mehr. Er hat es ja schon gesagt, Herr Klaus, Juden trauen sich nicht mehr öffentlich zeigen. Gehen wir weiter. Hier haben wir das schwarz auf weiß. Da muss man fast sagen, ohne Kommentar. Und ich mache hier jetzt noch eine Scherzklammer auf. Als Wiener, als Österreicher 1529 und 1683 standen die Juden vor Wien, jetzt stehen sie vor Aldi. Wir Österreicher haben sie ja noch zurückgehalten, aber jetzt ist in Wien noch schlimmer. Randbemerkung dient zur Auflockerung. Ach, seht ihr, das ist Alterserscheinung. Also die Türken standen 1529 und 1683 vor Wien, nicht die Juden. Und da haben wir sie noch aufgehalten, aber jetzt stehen eben nicht die Juden, sondern die Türken vor Aldi. Also vielen Dank. Meine Frau traut sich da dazwischenrufen. Das sind ja peinliche Dinge, aber gut. Es gibt ja diesen Spruch von Eugen Roth: Wir sehen mit Schrecken ringsherum, die Menschen werden alt und dumm. Nur wir allein im weiten Kreise, wir bleiben jung und werden weise. So, jetzt gehen wir hier weiter. Das steht unter Selbsttäuschung. Jetzt, wie geht's hier weiter? Nachdem ich will dich zerstören und alle vergessen. Schau, du wirst unter den Völkern keine Ruhe haben. Deine Füße werden keine Ruhe stattfinden. Dein Leben wird Der Herr wird dort ein bebendes Herz geben, erlöschende Augen, eine verzagende Seele. Dein Leben wird immer da in Gefahr schweben. Nacht und Tag wirst du dich fürchten, deines Lebens nicht sicher sein. Was meint ihr, wie es erging den Leuten damals nach dem 7. Oktober im Norden Richtung Libanon? Da kamen ja ständig die Raketen. Ich habe durch all diese Dinge erkannt, es ist nicht selbstverständlich, dass wir uns ins Bett legen dürfen hier. Und nicht Angst haben müssen, dass irgendeine Drohne oder wie es in der Ukraine der Fall ist oder irgendeine Bombe einschlägt. Das ist Gnade Gottes. Das ist nicht normal. Das ist alles Gnade. Und hängt zusammen, dass diese Länder mal das Evangelium hatten. Und wir verschleudern es und treten es mit Füßen und erklären Gott mit unseren neuen moralischen Gesetzen den totalen Krieg und haben Angst vor der globalen Erwärmung. Also da könnte man ja einen Heulkrampf kriegen. Ja? Psalm 53, Vers 6, die Gottlosen fürchten sich, wo nichts zu fürchten ist. Vom Zorn Gottes fürchtet sich kaum noch jemand. Dein Leben wird immer da in Gefahr schweben. Morgens wirst du sagen, ach, dass es Abend wäre, und abends wirst du sagen, ach, dass es Morgen wäre. Vor Furcht deines Herzens, die dich schrecken wird, und vor dem, was du mit deinen Augen sehen wirst. Und hier Hesekiel, und du sollst zur Schmach, zum Hohn, zur Warnung und zum Entsetzen werden für alle Völker. Und hier sagt Gott, ich mache euch zur Warnung. Und Gott zeigt an Israel, dass es lebensgefährlich ist, ihn abzulehnen und ihm nicht zu gehorchen. 5. Mose 30, ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen, ich habe euch Leben oder Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit ihr das Leben erwählt und du am Leben bleibst, du und deine Nachkommen. Und ich nehme das jetzt schon vorweg. Petrus muss dann sagen, in seiner zweiten Pfingstpredigt in Kapitel 3, den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. In Jesus von Nazareth war ja das Leben, der Segen personifiziert auf dieser Welt, in den Straßen Jerusalems. Wen wollte Jesus oder Barabbas? Und dann sagt Petrus, ihr habt den Heiligen Gerechten verleugnet und batet, dass man euch den Mörder schenkte. Und sie haben die Mörder bekommen in tausendfacher Gestalt. Durch die römischen Zäsaren, asiatischen Kalifen, durch die Inquisition und bis hinauf zu Hitler. Und jetzt wird in den Straßen Deutschlands wieder skandiert, wie es Klaus gesagt hat, Hamas, Hamas, Juden ins Gas. Und was das für eine Mördertruppe ist, das kann doch ja jeder sehen. Und ihr verleugnet den Heiligen Gerechten, ihr bittet um eure Henker. Das sind so eindrückliche Lektionen. Die Juden wagten ja dann noch einmal den Aufstand und ihren falschen Messias, Simon Bar Kochba. Die Römer hatten so große Verluste, dass sie sich in offener Feldschlacht nicht mehr den Juden gestellt haben und haben sie umzingelt und ausgehungert. Und dann hatten sie so die Nase gestrichen voll, dass sie dieses Volk eigentlich mehr oder weniger austilgen wollten. Und haben Jerusalem umbenannt in Elia Capitolina, haben den Juden bei Todesstrafe verboten, sich anzusiedeln in Jerusalem, haben dort, wo der Tempel des Herrn stand, den Tempel des Jupiters und der Venus errichtet. Und dann haben sie nachgeschaut, wer waren die schlimmsten Gegner der Juden, das waren die Philister. Und dann wurde Judäa umbenannt in Pelistim, Palästina, Philisterland. Und dann erfüllte sich ein Wort aus dem Propheten Micha, das war ein Zeitgenosse Jesajas, also ungefähr 700 vor Christus, fast ein Jahrtausend danach. Darum wird Zion um euretwillen wie ein Acker gepflügt werden. Und Jerusalem wird zu Steinhaufen werden und der Berg des Tempels eine Höhe wilden Gestrüpps. Und da ist auch eine Stelle aus Jeremia im 12. Kapitel. Und da sagt Gott, ich habe mein Haus verlassen, mein Erbe verstoßen und was meine Seele liebt, in der Feinde Hand gegeben. dann bekommst du Gott zum Feind. Und da sind wir ja mit Riesenschritten als ehemaliges Land der Reformation in diese Richtung unterwegs. Und schaut, da gibt es eine Prophetie, der ist vielleicht der älteste Schriftprophet, auf jeden Fall noch vor Jesaja, also 800 vor Christus, Hosea, die kennen die wenigsten. Denn lange Zeit werden die Israeliten ohne König, ohne Obere bleiben, ohne Opfer, ohne Steinmal, ohne Ephod und ohne Hausgott. Lange Zeit, wenn Gott sagt lange Zeit, dann ist es Jahrtausende. Wenn Gott sagt, es wird Eilands ausrichten, dauert es gewöhnlich auch noch Jahrzehnte. Wir lesen mal in Hesekiel 38, du wirst kommen auf die Berge Israels, die lange Zeit Wüste gewesen sind. Und jetzt am Ende der Tage ist es herausgeführt. Und das war ja 2 Jahrtausende ungefähr Wüste. Lange Zeit ohne König. Letzter König haben wir schon gesagt, Jerusalems Zedekia. Also 2,5 Jahrtausende ohne König. Ohne Obere, der Hohe Rat, das Sinhedrion, nach dem Bar Kochba-Aufstand vorbei, durften da sich nicht mehr in irgendeiner Form versammeln. Und jetzt interessant ist der Satz, ohne Opfer. Und da sagt die Bibel, da wird eine Zeit kommen, da die Juden nicht opfern können. Weil der Gott der Bibel ist nicht liberal und man durfte nur an einer einzigen Stelle opfern. Und das war der Berg Moria. Frage, das ist jetzt auch ein Hilfsmittel von mir, weil das ist ja die Zeit, wo ich selber mit meinem Stoffwechsel im Minimum bin. Also bei mir gibt es diese 3 Phasen, dann Hypnos, Schlaf, Nustatz und Nickerchen, Hypnos, Schlaf, Koma, Tiefschlaf. Um diese Zeit schlafe ich gewöhnlich ein, außer ich habe selber zu predigen. Da wird es mir wahrscheinlich nicht passieren. Also jetzt, wer weiß, es gibt so eine Frage, gibt es so einen Adrenalinschub, so einen Wachimpuls. Wie oft wird Moria in der Bibel erwähnt? 2 Mal. Kann man sich leicht merken, 1. Mose 22, Vers 2, da sagt Gott zu Abraham, nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere mir im Lande Moria auf dem Berg, den ich dir zeigen werde. Und dann steht es nur noch einmal in 2. Chroniker, Kapitel 3, Vers 1. Und Salomo begann, das Haus des Herrn zu bauen auf dem Berg Moria, wo der Herr seinem Vater erschienen war. Und dieser Berg Moria hat 3 Ausläufer wie die Finger einer verstümmelten Hand, Bethesda, Gareb, Golgatha. Und ungefähr 2000 Jahre nach Abraham und jetzt 2000 Jahre zurück war auf diesem Tempelberg ein Kreuz. Und da ist das Allerwichtigste in der Geschichte der Menschheit und eines jeglichen persönlichen Lebens geschehen überhaupt. Da wurde die Schuld dieser Welt getilgt. Und als Johannes der Täufer Jesus sieht, sagt er, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das ist unsere wichtigste Botschaft. Hast du Vergebung? Dafür ist er gekommen. Alles andere ist nur das Vorletzte. Und dann ohne Steinmal. Und Ephod ist der Priesterrock. Die Juden, einzige Religion, die kein Priestertum haben. Sie haben Ei vom Gott, aber keinen Zugang zu ihm, weil man kann nicht mehr opfern. Man durfte ja nur an dieser Stelle, wo der Tempel stand, opfern. Da steht jetzt die Oma-Moschee. Würden sie dort opfern, hätten wir den 3. Weltkrieg. Und ohne Hausgott, ohne Teraphim. Und tatsächlich nach dem babylonischen Exil waren die Juden vom Götzendienst kuriert. Und schaut, das hat sich so wörtlich erfüllt. Und jetzt aber, jetzt sagen viele, Israel ist vorbei, danach werden sich die Israeliten bekehren und den Herrn, ihren Gott und ihren König David, das ist der Messias, suchen und werden mit Zittern zu dem Herrn und seiner Gnade kommen in der letzten Zeit. Das bahnt sich jetzt an. Und das habe ich ja vorhin erwähnt, ich habe den heiligen Gerechten verleugnet und batet, dass man euch den Mörder schenkte. Und ich habe in dieser Schrift, die also nicht so eindrücklich aufgemacht ist, der Thomas Schneider hat mir da ein sehr guten Rat gegeben. Ich habe das dann leider nicht befolgt und beim Lichtzeichen Verlag eingereicht, dass sie nochmal auflegen, meine Schrift, die Bibel beleuchtet die Hintergründe des Terrorismus. Da habe ich aufgelistet, was Ende der 60er Jahre begann für die westliche Welt, die das Evangelium hatte und deswegen Freiheit und Wohlstand und eigentlich Sicherheit kannte. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllte. Und die Bibel spricht von Wehen und von diesem Bild der Wehen, die sie Geburtsstunde der neuen Welt bringen. Matthäus 24, Vers 8, das ist der Anfang der Wehen, war das meiner Ansicht nach eine Art Stoßwehe. Und es haben diese Entwicklungen eingesetzt. Hier steht ein Zeitzeuge. Liebe Freunde, als ich mich 68 bekehrte, gab es keine nackten Frauen zu sehen auf den österreichischen Illustrierten. Da sagte mir ein junger Mann, 40, 45, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ich bin Augenzeuge eines unglaublichen Wertewandels. Ein Politiker, der geschieden war, hatte keine Chance. Ein Politiker, dem man eine Lüge nachweisen konnte, musste die Koffer packen. Es hätte dich damals kein Hotelbesitzer unverheiratet übernachten lassen. Es gab einen Kuppelei-Paragrafen. Alles Schnee von gestern. Heute ist es umgekehrt. Du wirst bestraft, wenn du sie nicht übernachten lässt und so weiter. Und Hippie-Welle, Sexwelle, Drogenwelle, der Kampf um die Abtreibung, die 68er, die Sexualerziehung in der Schule, 66, 67, 68 und so weiter. 69, Christopher Street, die Demonstration. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Es geht mit uns zu Ende. Das ist keine schöne Botschaft, aber wir haben ja eine ganz andere Hoffnung. Und wir sehen, dieses Wort ist real. Und jetzt unabhängig, ob wir jetzt jung oder alt sind, wir haben ja ein Verfallsdatum. Wir müssen ja mal sterben. Und was ist dann? Auch wenn dann noch meinetwegen Wohlstand und Freiheit und Überfluss in deutschen Landen herrschen sollte. Das ist ja die wichtigste Frage. So, das habe ich vorweggenommen. Da gehen wir jetzt weiter. Und jetzt haben wir im Alten Testament zwei große Strömungen. Also erstes und zweites Kommen des Messias. Das ist das größte Wunder der Literaturgeschichte, die messianischen Prophezeiungen. Dann gibt es historische Prophezeiungen, Babylon, die Stadt Tyrus. Und dann, was mich selber am meisten fasziniert hat, die Prophezeiungen bezüglich Israel. Und dann sagt Gott, du wirst zerstreut werden, aber am Ende der Tage will ich dich wieder sammeln und in das Land der Väter zurückbringen. Und da heißt es in 5. Mose 30, Vers 4, wenn du bis ans Ende des Himmels zerstreut wirst, wird dich doch der Herr, dein Gott, wieder sammeln. Nun, jetzt hat sich 5. Mose 28 so genau erfüllt. Soll dann das, was Gott verheißen hat, dass er sie zurückbringen wird, sich nicht erfüllen? Das haben wir jetzt schon behandelt. Und als der Prophet Zacharja im 6. Jahrhundert vor Christus diese Prophezeiung gibt, lag Jerusalem in Trümmern. Und dann gibt er eine Prophezeiung, ich mache Jerusalem zum Taumelbecher für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, werden sich daran wundreißen. Es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Und ich habe deswegen schon vor Jahrzehnten den Leuten gesagt, der Antisemitismus wird zunehmen. Und jetzt haben wir eine Explosion des Antisemitismus und es wird nicht besser. Wir sehen, wie sich diese Dinge immer mehr anbahnen. Also es wäre eigentlich für die damalige Zeit, Jerusalem eine Provinzstadt, als würde ich sagen, wie heißt das hier der Ort? Glashütte oder was? Ja, Glashütte wird zum Laststand für alle Völker. Also komm, mach die Augen auf. Und jetzt gehen wir noch im gestreckten Galopp. Keine Angst, kann sich nur noch um Stunden handeln. Und wenn ich zu lange mache, der Matthias ist schuld. Er hat gesagt, du darfst bis 6 Uhr sprechen. Und wir müssen immer einen Sündenbock haben. Wir haben ja gelernt, ihr wisst ja schon, 1. Mose 3, wie man die Schuld immer einen anderen weitergibt. Ja, das fällt uns nicht schwer. Also da brauche ich keinen Nachhilfekurs, um den anderen da zum Sündenbock zu machen. So, Hesekiel 35, 36, 37. Hesekiel 35 schildert die ewige Feindschaft Juden-Araber. Kapitel 36, Wiederherstellung des Landes. Kapitel 37, Wiederherstellung des Volkes. Und da nimmt Gott jetzt Edom, heutige Jordanien wäre das, als ein Repräsentant der nichtjüdischen Israel umgebenden Welt, weil ihr ewige Feindschaft hattet gegen die Israeliten und sie dem Schwert preisgegeben habt, als es ihnen übel ging und ihre Schuld zum Ende führte. Also es wird damit mal ein Ende haben. Weil du sprachst, diese beiden Völker mit ihren beiden Ländern, also Israel und Juda, müssen mein werden und wir wollen sie in Besitz nehmen, obgleich der Herr dort wohnt. Und das war ja das, was wir da gelesen haben in der Charta der PLO. Nur die Palästinenser haben das Recht, dieses Land zu besitzen. Darum, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, will ich an dir handeln mit demselben Zorn und derselben Leidenschaft, mit denen du an ihnen gehandelt hast, in deinem Hass, und will mich an ihnen kundtun, wenn ich dich richte. Und liebe Freunde, wenn Vokabeln, auch was da am 7. Oktober geschehen ist, die Situation beschreiben, dann ist es Zorn, Leidenschaft, Hass. Jenseits menschlicher Dimensionen. Da ist ein Abgrund der Hölle aufgebrochen. Und als am Ende des Zweiten Weltkriegs dann die KZs ihre Tore öffneten und dann diese Leichenberge und Skelette herauskamen, da hat Eisenhower die Bewohner der umgebenden Dörfer und alle Reporter, die er erreichen konnte, zusammengerufen und hat gesagt, dokumentiert das. Denn es wird nicht viel Zeit vergehen, sagte er, bis einige wörtlich Bastards aufstehen werden und sagen, das ist alles nur erfunden. Und wir sind ja schlimmer als die, weil das waren ja nicht Augenzeugen. Wir haben ja mit den eigenen Bodyscams der Hamas aufgenommen, die Bilder gesehen. Und da war mal in Idee ein Bericht über diesen Gaza-Krieg. Und da war das Zeugnis von einer gewissen Zoe Geller. Sie war Köchin, machen wir es einfacher, und wollte bei diesem Novafest in Riem an diesem 7. Oktober teilnehmen. Aber sie musste zurückbleiben, Jerusalem musste noch Aushilfe tun, aber ihre Freundin war schon dort. Und da rief sie ihre Freundin an über Video, Smartphone und schrie ins Smartphone von diesem Novafest: Sie schießen auf uns, sie töten uns. Und dann fiel das Smartphone runter und dann sagte diese Zoe, ich hätte nicht hinschauen sollen. Ich konnte meine Augen nicht abwenden, um es einfach zu sagen, sie haben ihnen alles abgeschnitten, was man abschneiden kann. Und seitdem kann dieses arme Geschöpf nicht mehr schlafen. Braucht Dutzende von Tabletten, um noch irgendwie das bewältigen zu können, Zorn, Leidenschaft und Hass. Und liebe Freunde, dass wir jetzt eine Täter-Opfer-Umkehr haben, dass es auf einmal so wäre, als hätte Israel die Bewohner des Gazastreifens überfallen und man spricht ständig von dem Krieg, den Israel führt, als hätte es den Krieg angefangen. Ich dachte, die Sache ist doch so klar. Und die Berichterstattung ist so zum Teil israelfeindlich und verkehrt. Man lässt sich rational nicht erklären, dass aus Opfer Tätern werden und aus Tätern Opfer. Es sei denn, dass die biblische Vorgabe stimmt, dass es da einen gibt, der alles auf den Kopf stellt und der Meister der Verdrehung ist und der aus Süß-Sauer und aus Licht-Wahrheit und aus Licht-Finsternis und aus Lüge-Wahrheit macht. Und wir wissen ja, wie die Bibel diesen nennt, diesen Gott dieser Welt. Und in Kapitel 36, Wiederstehung des Landes, das ist jetzt zu schnell gelaufen. Wo ist Kapitel 36? Warte mal, Alterserscheinung, nicht? habe ja gute Ausrede. Ja? Mein Vater war Quartalssäufer. Ich habe nie Alkohol angerührt, weil es mir nicht geschmeckt hat. Und er konnte sagen, ich war besoffen. Das kann ich ja nicht sagen, aber ich kann sagen, ich wäre schon 80 und da passiert so. Also, wir hatten 35, gut. Also Hesekiel 36, Wiederstehung des Landes. Und da sage ich doch noch was dazu. Es hat Mark Twain, der war Jude, übrigens 1867 hat er Palästina besucht. Er schrieb darüber ein Buch, deswegen wissen wir das, Innocents Abroad. Und er sagte, er kennt kein Land, das so eine Düsternis, das so eine Traurigkeit, Öde und Schwermut ausstrahlt wie Palästina. Er ist stundenlang geritten, hat einen Beduinen getroffen. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Araber vor Einwanderung der Juden war zwischen 23 und 25 Jahren. Die starben an Gelbfieber, die starben an Malaria und so weiter. Sie haben das Land sogar gemieden, weil da nichts wuchs. Und haben sie gedacht, wenn die Juden kommen, ja, dann wird es genauso gehen. Und auf einmal beginnt das Land aufzublühen. Und hätte man damals gesagt, du, in diesem Land wären einmal nicht nur Tausende, sondern Zehntausende, ja sogar Millionen zusammenkommen, hätte man sagen können, du, mach die Augen auf, geht nicht. Und heute gibt es gestandene Bibelkenner, die sagen, was da unten geschehen ist, das hat nichts mit den biblischen Verheißungen zu tun. Und es gab ja dann die Peel-Kommission im Jahre 1938, da wohnten 600.000 in Israel und sagten, also in Palästina, das Boot ist voll. Jetzt sind wir bei 10 Millionen. Und schaut, da ist die Vision von den Totengebeinen. Die berühmte Vision des Propheten Hesekiel. Und er führte mich auf ein Feld, und da lagen die Gebeine herum. Und so hat ja der Überrest der Juden ausgesehen am Ende des Zweiten Weltkriegs. Es taten sich Totengebeine, Totenfelder auf. Hätte man gesagt, in 3 Jahren wird Israel einen Staat gründen, hätte man sagen können, gibt es nicht. Und jetzt, liebe Freunde, stellt Gott die entscheidende Frage. Also wenn ihr euch das merken könnt, Psalm 83, 5. Mose 28, vielleicht noch Hosea, diese gewaltige Prophetie, lange Zeit ohne Opfer. Hesekiel 37, das ist jetzt die Gretchenfrage. Denn wenn der Herr verzieht, dann werden wir an Gräbern stehen. Und wir standen ja schon oft genug an Gräbern. Und das ist die entscheidende Frage, meinst du, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und der Prophet wagt die Antwort nicht zu geben, er tritt die Flucht zu Gott an und sagt, Gott, du weißt es. Und welche Gewissheit haben wir? Wissen wir, dass wenn wir beerdigt werden, dass wir wieder leben werden? Und das ist ja unmöglich in den Augen der Welt. Und jetzt schaut, jetzt zeigt Gott an Israel, er macht Tote lebendig. Und ich weissagte, und da rauschte es, und es regte sich, und Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein, jetzt kommen sie zurück. Es wuchsen Sehnen, Fleisch und Odem darauf. Jetzt auf einmal ist Israel, das ja Tausende von der Bühne der Weltgeschichte verschwunden war, ist auf einmal wieder da, wirtschaftlich, militärisch, völkisch und so weiter. Und jetzt Vers 8, aber es war kein Odem in ihnen. Und das wollen wir auch ganz klar sagen. Gott führt sie zurück im Zustand des Unglaubens. Und so sehr wir die Juden lieben sollen, nach der Verheißung der Väter sind sie Geliebte um der Väter willen. Vom Evangelium sind sie in Feindschaft, aber nach Gottes Verheißung sind sie geliebt um der Väter willen. Und der Antisemitismus eine wirkliche Dämonenlehre ist. Deswegen sind die Juden oft selber auch Antisemiten, weil sie so anfällig sind seit diesem Gericht, das über sie kam, für Dämonenlehren. Denkt nur an die Frankfurter Schule oder die Gender-Ideologie, die Schlüsselfiguren, alles Juden. Aber da müssen wir bitte hoffentlich unterscheiden, die sind nicht erlöst. Das Gehirn laut Defant, das die meisten Menschen abgrundgestürzt hat, heißt Defant. Und was dieser Karl Murks angerichtet hat, der war ja auch ein Jude, ja? Da könnte man fast zum Antisemiten werden. Da soll man bitte unterscheiden. Geliebte und der Väterin. Ja, was habe ich gesagt? Ich spaste. Ja, seht ihr, das ist also Sigmund Freud. Das Hauptmotiv von Sigmund Freud hat der jüdische Psychiater Thomas Sesch gesagt, und weil er Jude ist, durfte er das sagen, war Revenge on Christianity, war Rache am Christentum. Also Sigmund Freud, das waren alles Juden. Also der Teufel macht ja nichts lieber, das Heil kommt von den Juden, und dann macht ja nichts lieber in Verkehrung, dass er gerne auch das Unheil bringt. Der Vater war Bibelkritik, Baruch Spinoza und so weiter. Die sind nicht erlöst. Und Israel war ja vor dem 7. Oktober, jetzt haben sie andere Sorgen, führend im Menschenhandel. Es hatte die Schwulenparade. Das sind nicht nur irgendwelche Glanzengel, da hat es auch diese ganze Sodom und Gomorra und so weiter. Aber das müssen wir hoffentlich unterscheiden. Weil wir haben ja solche Voraussagungen. Gott hat die größten Eide überhaupt geleistet. Ich lese hier einen noch vor, im privaten Gespräch schon erwähnt. Hast du gemerkt, was diese Leute reden? Die beiden Geschlechter, also Juda und Israel, die der Herr auserwählt hat, er verworfen. Und sie verachten mein Volk und lassen es nicht mal ein Volk sein in ihren Augen. Und jetzt geht Gott den größten Schwur ein. So spricht der Herr, wenn ich jemals meinen Bund nicht hielte mit Tag und Nacht, noch die Ordnungen des Himmels und der Erde. So wollte ich auch verwerfen das Geschlecht Jakobs und Davids, meines Knechts, dass ich nicht mehr aus ihrem Geschlecht Herrscher nehme über die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist die Definition eines Juden. Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob. Weil viele stammen von Abraham ab und sind nicht Juden. Denn ich will ihr Geschick wenden und mich über sie erbarmen. Und das sagen diese Anhänger der Substitutionstheologie, die Gemeinde hat Israel abgelöst und Israel hat keine Verheißungen mehr. Ja, das ist alles in dem Bundesschluss, in den neuen Bund erfüllt worden. Auch das, was Gott den Abraham verheißen hat. Aber interessant ist hier, dass Gott hier nicht eine menschliche Größe nimmt, sondern die Schöpfungsordnung. Und wenn Gott so einen Eid leistet und den nicht hält, dann können wir zusperren. Dann können wir zusperren, dann ist ein Deutscher. Und jetzt geschieht das Wunder. Ein Volk, dem man ja keine Verheißung mehr gab, wird auf einmal lebendig. Und das hat einige so angesprochen. Also ich bin jetzt mit der Einleitung durch. Könnt alle aufatmen. Es gibt auch Moslems, die in Israel ein lebendiges Wunder sehen. Und da schreibt ein Moslem, ich bin ein Sohn Ismaels, ein Imam, ein Muslim. Ein Mann des Friedens. Und ich muss gestehen, ich glaube an Religion und an Wunder, aber auch an dieses Volk, an diesem Volk, dem Volk Israel, ist etwas, das ich wie ein lebendiges Wunder anfühlt. Und dann schreibt er auf, wie man sie ausrotten wollte und so weiter und wie sie ausgetilgt werden sollten und wie sogar dieser Feind Iran, von dem die meisten arabischen Länder zitterten, davon Israel innerhalb 14 Tagen, nee, 12 Tage oder 12 Tage, militärisch zu Boden geworfen wurde. Wie ist das möglich, so ein kleines Volk? Und da beginnen sich doch immer mehr Leute zu wundern. Aber das, was für uns so glaubensstärkend sein soll, und da nehme ich mich jetzt hinein, wir können an dem sehen, Gott hält sein Wort. Er macht Tote lebendig. Und jetzt noch abschließend, warum bringt sie dann Gott zurück? Nach dem, was wir gerade gesagt haben, sie sind nicht erlöst, sie sind nach wie vor Feinde des Evangeliums. Ihr braucht nur die Apostelgeschichte lesen, der Jude selten neutral, ein Teil bekehrte sich, der andere machte die Stadt verrückt und griffen die Apostel an und so weiter. Und er schreibt an Timotheus, Paulus, wie viel Verfolgung erlitt ich von den Juden und so weiter. Ja, warum holst du dann Gott zurück? Die haben doch Gericht verdient. Und da gehen wir zu 1. Mose 15, das ist der Bundesschluss, den Gott mit Abraham eingeht, der damals noch Abraham hieß. Bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, dreijährigen Widder und Turteltaube. Er brachte ihm das alles und zerteilte es in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Und man hat durch archäologische Funde, durch Ausgrabungen, durch Schriften, Dokumente erkannt, in der antiken Welt war das die Form eines feierlichen Bundesschlusses zwischen zwei Clans, zwischen zwei Familien, zwischen Königen und wen auch immer. Da hat man Opfer der Zeugentiere aufgestellt, hat sie in der Mitte zerteilt und ist dann hindurchgegangen und hat damit zum Ausdruck gebracht, wenn du diesen Bund brichst, dann darf ich mit dir so umgehen wie mit diesen Opfer oder Zeugentieren. Und der Bundesschluss am Sinai war nicht einseitig, sondern beidseitig. Und Gott hat sie ja dann in der Mitte zerrissen und zerstreut unter alle Völker. Und dann kommt ja diese Nacht über Abraham. Und als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. Jetzt geht die Shechina-Herrlichkeit in Form einer Flamme durch diese Straße der Opfer oder Zeugentiere. An den Tag erschloss er einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, vom Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Und jetzt kommt's. Abraham ist nicht durchgegangen. Der Bund wurde einseitig geschlossen. Und wenn man einen Bund einseitig geschlossen hat, hat man damit zum Ausdruck gebracht, ich halte ihn, auch wenn die andere Seite ihn bricht. So wie eine Frau, die zu einem treulosen Mann sagt, du, ich bleib dir treu, auch wenn du mich ständig betrügst oder umgekehrt. Das ist der Grund, warum man sie zurückbringt. Und auch der Golgatha-Bund ist ja in gewisser Hinsicht einseitig. Sind wir untreu, bleibt er doch treu. Stell dir vor, Gott würde so einen Bund nicht halten. Hätten wir doch keine Chance. Und ich schließe ab, das wollte ich eigentlich am Vormittag sagen, mit der Geschichte von jemandem, ja, wie Gott Tote lebendig macht. Als ich da in Curitiba war, in Brasilien, da erzählte mir ein deutschstämmiger Bruder, Brasilianer, die Geschichte von einer Prostituierten namens Marilda. Die hatte AIDS und die Ärzte haben ihr gesagt, eben, sie wird sterben. Und dann war die Gemeinde gespalten. Ein Teil sagte, ja, das ist so schmutzig, damit wollen wir Christen nichts zu tun haben. Und der andere sagte, ja, ihr kümmert, also ihr seid froh, dass ihr gerettet seid und kümmert euch nicht vor denen, die da verrecken. Und da hat dieser Bruder sie besucht, ein ganz feiner Seelsorger. Und wenn man das brasilianische Fernsehen einschaltet, da geht es nur um Wohlstand und Erfolg und Gesundheit. Und die größte Kirche, diese Igreja Universal de Reino de Deus von Bispo Macedo, da geht es nur um Geld und das ist ein Mega-Unternehmen geworden und eine politische Partei und so weiter. Und sie wollte von ihm geheilt werden. Da sagte er ihr, du wirst sterben. Darauf hat sie ihn rausgeschmissen. Sie musste wieder ins Krankenhaus. Die Ärzte sagten, glaube ich wörtlich, kannst du einen Sarg bestellen, gibt keine Hoffnung. Dann hat sie ihn gerufen. Und dann hat er ihr eine Stunde lang das Evangelium erklärt. Und ihr wird gesagt haben, weil viele Christen denken, ja, Christsein heißt eben moralisch irgendwie gut leben und versuchen nicht zu sehr zu sündigen und dann wird Gott irgendwie mit uns zufrieden sein. Und dann hat er erklärt, Jesus kam für Sünder. Und er wird dir wahrscheinlich den Satz gezeigt haben, die Zöllner und Huren kommen wohl eher ins Reich Gottes als ihr, sagt er den damaligen scheinbar Gerechten seiner Zeit. Und der Herr sagt, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Und sie hat dann erkannt, Jesus starb für meine Schuld. Sie wird gesagt, ich habe doch alles getan, was Gott verboten hat, er muss mir doch verdammen. Ja, genau für diese Leute kam der Herr. Und da hat sie doch Gottes Gnade, das Evangelium, die Gnade Gottes verstanden. So, Allah, wenn die Sünde blutrot ist, soll sie schneeweiß werden. Das Blut Jesu tilgt von aller Sünde. Und sie musste dann in die Intensivstation. Und weil er Pastor war, dieser brasilianische Bruder, durfte er sie da auch auf der Intensivstation besuchen. Und da riefen die anderen Frauen: Was hast du mit der Marilda getan? Sie ist völlig verändert. Sie lebte dann vielleicht noch 2-3 Wochen. Und als sie gestorben war, riefen die Ärzte bei diesem Bruder an, bei diesem Peter Unruh, und sagten: Wir haben noch nie einen Patienten so sterben gesehen. Was haben Sie mit dieser Frau gemacht? Wir möchten sie kennenlernen. Und diese Marilda sagte: Macht euch um mich keine Sorgen. Ich gehe zum guten Hirten. Er hat sein Leben für mich gelassen. Ich bete für euch, dass ihr auch den guten Hirten findet. Und da waren die Ärzte sprachlos. Die haben vielleicht erlebt, wie Leute sie verflucht haben, weil die ihnen nicht mehr helfen konnten. Und da hat jemand wirklich seine Leichengewänder an und sagt: Macht euch um mich keine Sorgen. Ich bete für euch, gehe zum guten Hirten. Das vermag die Gnade Gottes. Das ist für mich das allergrößte Wunder. Meinst du, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Das ist diese Botschaft, die wir haben. Und Gott hat es so eindrücklich bewiesen. Er macht Tote lebendig. Sein Wort ist wahrhaftig. Und du darfst diesem Wort vertrauen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben oder wird gleich sterben. Und wer da lebe, dann glaube an mich, wird nimmer mehr sterben. Liebe Seele, weißt du das? Dass du ewiges Leben hast. Und dann kannst du sagen wie ein Paulus: Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus zerbrochen wird, haben wir ein Haus nicht mit Menschenhänden von Gott gemacht, das ewig ist im Himmel. Wir wissen, steht da im Grundtext. Liebe Seele, weißt du das? Das ist das Allerwichtigste. Und wenn du das nicht weißt, dann mach dies fest. Das ist die Perle des Evangeliums. Bis zum Sterben kann ich wissen, dass mein Schuldbrief ist zerrissen. Nicht, weil ich das verdient habe. Nicht, weil wir so gut sind, aber weil der Gott der Bibel wahrhaftig ist, weil er lebendig ist, weil er vor unseren Augen sein Wort erfüllt. Und wir brauchen nur von Herzen diesen wahrhaftigen Gott, der nicht lügen kann, glauben. Ich bete noch zum Abschluss. Ach, Herr Jesus, es gäbe so viel zu sagen. Es ist unglaublich, auch die Ereignisse, die sich überstürzen. Aber dass wir doch erkennen, hier ist die Hand des lebendigen Gottes. Jesaja sagt: Herr, deine Hand ist erhoben, aber sie sehen es nicht. Aber sie sollen sehen den Eifer um dein Volk und zuschanden werden. Und Herr, wir bitten dich, weil sich die Dinge auch so beschleunigen, gib, dass wir bereit sind, dir zu begegnen. Wir sehen, dein Wort ist wahrhaftig, dein Wort ist lebendig, es ist ein prophetisches Wort. Du machst Tote lebendig, du bist der wahre und ewige Gott, der Herr der Herrlichkeit, und du wirst auch wiederkommen. Es hat sich all dies erfüllt, was vorausgesagt wurde, das steht noch aus, und wir dürfen unsere Häupter erheben, weil sich unsere Erlösung naht. Amen.